Sprich mit mir.
Nicht einfach.
Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
So you gotta pay.
Mr. President, have mercy upon the people.
Das volle politische Risiko.
Rambo Zambo.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis.
Mit Klaus ohne Sorge und Andreas Horchler. Sprich mit mir. Heute Ungarn. Was ist passiert in Budapest und im ganzen Land? Das hat einen persönlichen Hintergrund auch, hat aber sehr stark wie immer einen kommunikativen Hintergrund. Hallo Klaus.
Hallo Andreas.
Wir machen mal was ganz Außergewöhnliches und das, was wir normalerweise so gegen Ende der Episode machen, nämlich mal einspielen, worüber wir reden und was uns aufgefallen ist in unserer Rubrik. Das machen wir jetzt mal ganz am Anfang,
okay,
um sozusagen eine Rampe zu haben zu unserem Thema. Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist.
We are so happy that Orban is finally gone.
We are glad to feel some sense of hope finally.
Yes, yes. We changed the system.
Spectacular for us that we belong to Europe. We proved it finally that Hungary is not equal with Orban.
We have a chance to live a life where we are free, we have our rights, we have opportunities.
This is a win for freedom, for Europe, for democracy, and it's amazing.
We steered down the wall of Orban. And now it's happened, and I have a good news for the Fidesz sympathizers, also because Peter Magyar building bridges that's not dividing Hungary, but get Hungary together.
Das habe ich mir jetzt rausgesucht, was Gösenem, Gösenem, Gösenem heißt. Das heißt Danke, Danke, Danke.
Ja.
Ungefähr das einzige Ungarisch, was ich verstehe. Wir werden gleich die Hinleitung oder Herleitung haben, warum wir das machen dieses Mal in Sprich mit mir. Aber einfach mal das aufsaugen, was da kommunikativ passiert ist. Für mich ist das eine Mischung aus Champions League, Bruce Springsteen und Obama 2008 in Chicago, als er gewählt wurde als erster afroamerikanischer Präsident. Eine unfassbare Stimmung an der Donau und man konnte sich gar nicht satt sehen daran, oder?
Ja, das unterschreibe ich total. Ich habe diesen ganzen Sonntag auch gezittert oder war mit Spannung unterwegs. Ich wusste, dass die Ergebnisse oder Hochrechnungen später kommen als 18 Uhr. Ich war noch auf dem Seminar, ich saß dann im Auto und war am Hören. Und wir beide hatten ja noch diskutiert, was machen wir denn in unserer Folge? Und da sagtest du, wart mal das Ergebnis ab in Ungarn. Das könnte doch was sein. Und so ist es ja auch gekommen. Und die Bilder sind unglaublich. Ich weiß noch, dass meine große Tochter Paula mich anschrieb und sagte, Papa, was geht denn da in Ungarn ab? Und sie sah auch diese Bilder und mich erinnerte das auch so ein bisschen an den Mauerfall. Ne?
Ja, die, auch das ist auch noch eine Konnotation, ganz genau. Ja.
An diese Bilder, diese wahnsinnige Freude, um nicht zu sagen diese Erleichterung. Also das ist ja fast hier wie so eine positive Explosion, wenn du die Menschen da gesehen hast, wie sie da skandiert haben, wie sie sich in den Armen gelegen haben und früh morgens sich immer noch am Abklatschen und am Feiern waren. Also man kann ja nur ermessen, was das zumindest für diesen Teil des Landes, die diesen Wechsel so herbeigesehnt haben, bedeutet. Es ist unfassbar.
Und es ist eine Zweidrittelmehrheit.
Ja.
Also insofern, das sind Daten, Fakten und was das kommunikativ bedeutet oder was kommunikativ dazu geführt hat, darüber werden wir natürlich gleich noch sprechen. Aber nochmal zur persönlichen Herleitung. Wir haben unter anderem natürlich auch dieses Thema gewählt, weil deine Mama aus Ungarn stammte.
Das ist richtig, ja. Meine Mutter ist als kleines Kind mit ihrem Bruder und ihrer Mutter und dem Cousin der Mutter, der katholischer Priester war, geflohen. Und dann kam die nach Deutschland, also so in den Ausläufern des Krieges und haben hier ihr neues Leben begonnen. Meine Oma war dann quasi die Haushälterin bei ihrem Cousin, beim Grigor Csóthy, der für mich dann quasi wie ein Großvater war.
Ich habe ihn auch noch kennenlernen dürfen. Ja, ja, genau. Ich erinnere mich.
Ganz besonderer Mensch, der auch immer ganz viel über Ungarn erzählt hat, wie es früher mal war und wie er als Junge tatsächlich, es hört sich fast kitschig an, aber er hat mir das immer so erzählt, in der Pushta auf den Pferden ohne Sattel geritten ist.
Unfassbar.
Ja, wirklich. Natürlich waren wir auch mal da. Ich war da, ich habe mir das alles auch angesehen. Und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt, als ich diese Stimmen hörte in der Berichterstattung, die Reden von Magyar und so weiter, dann habe ich den Sound der Sprache wieder im Ohr. Weil bei uns im Haus, also meine Oma und auch Grigor Csóthy haben lange bei meinen Eltern im Haus gelebt und ich habe diesen ungarischen Sound in meinem Ohr, weil meine Mutter hat oft mit ihrer Mutter Ungarisch gesprochen. Ja? Und dieses Köszönöm oder Köszönöm szépen, also vielen, vielen Dank, das habe ich immer im Ohr, das war sofort wieder da. Ist interessant, was man alles so abgespeichert hat und dann hast du diese Sprache und diesen Sound wieder da. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht.
Wunderschön, wunderschön.
Das war, da kam so viel auf einmal hoch und diese Geschichten, aber auch ganz viele Bilder aus Budapest, die mir dann sofort wieder vors innere Auge kamen, weil ich da natürlich war, weil ich mir das alles angeschaut habe, wie das, da ist eine großartige Stadt übrigens. Wir waren auch damals in einem Haus, in dem meine Großmutter und auch meine Mutter kurz gelebt haben. Wir waren sogar da. Wir sind dahin, wurden von denen, die da jetzt gelebt haben, eingeladen. Die waren ein bisschen ängstlich, die dachten, wir wollten das zurückhaben. War aber nicht der Plan. Aber wir saßen da, haben mit denen Kaffee getrunken und die haben dann sich da unterhalten. Das, also unfassbare Bilder. Und dann kommt so ein bisschen für mich wieder dieser Kulturschock. Verdammt nochmal, was ist denn da die letzten Jahrzehnte fast passiert?
Ne? 16 Jahre, Orban.
16 Jahre.
16 Jahre. Und man muss ja auch sagen, ein Land, das eben unter der Knute des Warschauer Blocks hat leiden müssen und sich dann freiwillig erneut für ein autokratisches System entscheidet. Wählend, ne? Für so lange Zeit. Das ist schon schwierig zu verstehen einfach.
Ja, und die Dimension, jetzt hat man natürlich in den Berichten doch noch mal mehr mitbekommen. Ich habe mich fast ein bisschen geärgert oder sogar geschämt, dass ich nicht auch zwischendrin da mal tiefer eingestiegen bin tatsächlich. Denn das ist schon dramatisch, oder? Wenn wir sehen, was dieser Orban mit seinen Gefolgsleuten da veranstaltet hat. Ich sage so, wie ich es empfinde, die Demokratie mit Füßen getreten, die Gewaltenteilung ad absurdum geführt, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit eingestampft. Und wenn man das so nachverfolgt, offensichtlich einer der besten Informanten in Richtung Moskau gewesen ist, das widerstrebt mir dann doch sehr, wenn du siehst, wie die Menschen in Ungarn offensichtlich zum Großteil ticken, nämlich lebensbejahend, freiheitsliebend. Einfach mit einer tollen Energie, wenn man sie denn lässt. Also so sieht es im Moment aus. Wir dürfen ja nicht völlig unkritisch sein und es gibt auch keinen Messias. Es gibt jemanden, der die Wahl gewonnen hat, der übrigens ursprünglich aus dem Orban-Lager kommt.
Ich weiß, ja, problematisch. Und natürlich sind wir jetzt noch nicht in einer Situation, wo wir den Wahlsieger wirklich bewerten können. Wir sind auch beide keine Politikwissenschaftler und wir werden das auch nicht tun, sondern auch sehr stark kommunikativ das bewerten. Eine Geschichte, lieber Klaus, die mir wirklich aufgefallen ist in diesem ganzen Ungarn-Kontext, war, dass ich mir einen längeren Artikel gelesen habe über den Wahlkampf. Und ich habe den Eindruck, dass man da auch für Deutschland, für Europa, Nektar saugen kann. Und zwar in dem Zusammenhang, dass während Orban sich hat fotografieren lassen, wahlweise mit Putin oder mit Trump oder in Brüssel geschimpft hat, Peter Magyar, ich kann ihn nicht richtig aussprechen, Magyar, glaube ich, ist
man kann ihn
vermutlich,
so oder Magyar, aber oder, ja. Ich glaube, wenn wir Magyar sagen, sind wir so verkehrt nicht.
Genau, wird uns jeder verstehen, ja.
Ja, klar.
Und in diesem Artikel stand tatsächlich drin, dass dieser Peter Magyar eben nicht nur in Budapest, sondern im ganzen Land getourt ist, über Monate. Und sich die Sorgen und die Probleme der Leute vor Ort angehört hat. Du hast ja immer dieses Wort, was wir im Podcast auch oft schon benutzt haben, vom Nahkampf, vom Infight. Ich rede vom 1:1 in der Kommunikation. Das ist der Goldstandard aus meiner Sicht. Und mehr Beweis als Zweidrittelmehrheit kann es eigentlich nicht geben, oder?
Natürlich, die Dynamiken in jedem Land sind natürlich anders. Und ich glaube, Deutschland ist viermal so groß wie Ungarn. Aber ich glaube durchaus, dass wir diese Art und Weise des Wahlkampfs übertragen können Da kommt ja noch mehr dazu. Also bei den Leuten zu sein, ja, wenn wir sagen 1:1 oder Infight, sind wir fast in der Aktion. Aber wenn er erstmal hinfährt und den Leuten zuhört, sind wir ja bei dem Zuhörpart, den wir ja auch sehr gerne zu Recht betonen.
Hast recht.
Er hat sich angehört, was ist denn das, was euch so beschäftigt, was euch Angst macht, was euch vielleicht umtreibt, um mal wieder ein Gefühl für das Volk zu bekommen. Ich weiß es nicht, das ist jetzt interpretiert, ob Orban das Gefühl noch hatte. Der hatte, glaube ich, einen klaren Plan, wie so ein Land zu laufen hat. Da komme ich gedanklich überhaupt nicht mit. Da bin ich sowas von raus, was der da veranstaltet hat. Und er hat ja dann auch noch gedacht, das ist eine super Idee, J.D. Vance noch auf eine Wahlkampfveranstaltung zu holen und per Handy noch Donald Trump zuzuschalten. Die müssen sich jetzt gerade gefallen lassen, dass man sich über sie lustig macht, wie erbärmlich die Nummer gewesen ist. Und das zeigt vielleicht in der extremen Situation den Unterschied, wie du es richtig sagst. Da werden irgendwelche vermeintlichen Größen eingeflogen und der andere, der Herausforderer, ist bei den Leuten. Und ich habe gehört, dass viele gesagt haben, ja, brauchen wir jetzt noch die Amis, die uns erklären, wen wir wählen? Das ist ja maximale Bevormundung. Ich glaube, das Ding ist echt heftig zum Bumerang geworden für Orban und seine Partei und seine Leute. Ich finde das toll, diesen Gedanken. Also ich muss aufpassen. Man neigt so zu so einer Heldenverehrung fast ein bisschen. Aber wir können überhaupt noch nichts bewerten. Wir können das Ergebnis sehen und versuchen, wie du es auch richtig sagst, zu verstehen, wie kommt das. Und das ist für mich, wie du es auch darstellst, ein riesiger Schlüssel, die Leute wieder zu erreichen. Und darum geht es ja die ganze Zeit.
Ganz genau, ganz genau. Und kommunikativ, die J.D. Vances dieser Welt, die Donald Trumps dieser Welt und auch die Wladimir Putins dieser Welt, ja, schämen sich fremd im Moment oder ducken sich weg. Ich höre da kommunikativ relativ wenig.
Ich höre da auch nichts. Ich höre da gar nichts. Das ist auch schon wieder...
Also auch kein Glückwunsch, ne?
Nö, auch nicht so richtig. Wäre ja so eine Anstandsnummer. Orban hat es relativ schnell gemacht. Der hat relativ schnell gratuliert. Hat er gemacht, hat zwar auch gesagt, wir kämpfen weiter, das darf er, das ist für mich völlig in Ordnung. Ne? Aber der hat gratuliert, also die anderen habe ich dann nicht mehr gehört. Weißt du aber, was ich auch total spannend finde, der Peter Magia ist ja auch rechtskonservativ, ja, man sagt zwar auch eher liberal rechtskonservativ, wie man es einordnet. Und jetzt überleg mal, ich habe ja den Eindruck, wenn wir nochmal den Bogen nach Deutschland schlagen, hier traut sich ja keiner mehr, rechtskonservative Sachen zu vertreten, weil man gleich als rechtsextrem verortet wird. Du kennst diesen Reflex. Ich sag's mal, weil ich gerade furchtbar genervt von der CDU bin. Ich sag's dir so, wie ich denke. Die CDU ist ja die bessere SPD geworden jetzt.
Ich bin übrigens auch furchtbar genervt von der SPD. Also okay, um jetzt auch die Lager mal klarzumachen. Also ich finde diese Abwicklungsmentalität ist unfassbar aus meiner Sicht.
Unfassbar. Aber dann können wir uns ja auch hier die Hand geben, eine Selbsthilfegruppe aufmachen, jeder von seiner Seite. Aber, ja. Und was ich sagen wollte ist, der Peter Magier hat es aber geschafft, mit einer Mitte-Rechts-Politik eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen und keiner behauptet von ihm, er wäre irgendwie rechtsextrem. Klar, wir müssen da hingucken, weil das Thema Migration ist bei ihm auch so ein Ding. Ne? Ja. Aber das darf er auch als Ungar für sein Land erstmal besetzen. Ich will nur sagen, da wird nicht ausgeschlossen, dass man auch mit den vermeintlichen Mitte-Rechts-Themen einfach Leute erreicht, ohne rechtsextrem zu sein. Aber hier in Deutschland scheint das alles vermintes Gebiet zu sein. Also da habe ich ein riesen Verständnisproblem. Oder wir sind alle schon viel zu verkrampft geworden. Oder die Union hat die Hose voll bis irgendwohin. Das kommt mir eher so vor und ist nicht mehr in der Lage, Politik für die Leute zu machen.
Das Klaus, ist da wieder. Wir sind in einem permanenten, und da sind wir auch direkt wieder bei der Kommunikation, in einem permanenten Erregungszustand. Und das geht ja in beide Richtungen. Wir haben die Phobie vor rechts aus dem linken und woken Lager. Ja. Und wir haben das umgekehrte Phänomen. Also wenn ich hier meinen Frankfurter Schwurblern begegne, ja, die entweder der AfD nahestehen oder sie sogar wählen. Und allein wenn die mit ihren Quellen ankommen, die sie bemühen, um zu beweisen, dass es keinen Klimawandel gibt, dass der Russe unser Freund ist etc. pp., da schlackerst du mit den Ohren. Das hat mit Realitätswahrnehmung oder Vertrauen in die Wahrheit gar nichts mehr zu tun. Also was ich sagen will, das geht in beide Richtungen. Und selbstverständlich wäre der gordische Knoten durchschlagen in dem Moment, wo wir uns verständigen können, auf gesunden Menschenverstand und uns in die Augen gucken und miteinander reden, verdammt nochmal.
Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn, aber das Das scheint ja...
Mache ich, ja.
Ja, und ich finde es großartig, logischerweise. Aber ich glaube, das ist im Moment nicht auf der Tagesordnung, wenn du dir die ganze Diskussion ansiehst. Ich möchte wirklich nur betonen, und ich bin sehr gespannt, wie Ungarn sich entwickelt. Du kannst mit dieser Art der Positionierung, aber gleichzeitig mit dem Kontakt zu den Menschen offensichtlich etwas bewegen. Es wird natürlich jetzt auch überall gesagt, das ist der Beweis dafür, dass die Demokratie lebt. Ja, natürlich. Aber ich würde mir wünschen, dass hier auch mal einer sagt, so, ich rede mit den Leuten. Und jetzt fahre ich natürlich in den Osten und rede mit den Leuten. Hm. Und ich versuche, denen zuzuhören. Und ich versuche, denen nicht zu erklären, wie das Leben funktioniert, weil das möchten die nicht hören. Die möchten ernst genommen werden, wie viele andere auch. Ich muss dir ehrlich sagen, auch jetzt gerade diese Geschichte, wo sie sich jetzt zusammengerauft haben, um die Leute zu entlasten mit einem Tankrabatt, den jeder für völlig bekloppt hält, weil der war damals schon so. Und jetzt mit diesen 1.000 Euro steuerfrei, die die Unternehmen an die Leute zahlen. Die Leute wollen das. Aber darf ich sagen, hat jemand die Unternehmer gefragt? Hat jemand geguckt, wie die Wirtschaftslage ist? Hat jemand die Zahl der Insolvenzen gesehen? Unternehmer wollen das zahlen, wenn sie können. Aber was ist, wenn einer nicht kann? Und es wird viele geben, die das nicht können, je nach Anzahl der Beschäftigten auch. Aber was ist passiert? Bei der Belegschaft ist jetzt eine Begehrlichkeit, eine Erwartungshaltung geschaffen. Das kann ich menschlich total verstehen. Aber nicht jeder Unternehmer kann das bedienen, weil er es nicht mehr schafft. Das heißt, du trägst jetzt als Regierung, sagst du, hey, wir haben ein tolles Paket. Die Unternehmer können das machen und die können das sogar steuerlich geltend machen. Haha, hat auch einer dazu gesagt, dass du die Kohle erstmal verdient haben musst. Jetzt kommt ein Sprengstoff in die Unternehmen und die Unternehmen können gar nichts dafür. Die Arbeitnehmer übrigens auch nicht. Aber da wird was verlagert und die Regierung brüstet sich damit. Hey, da kriege ich Weltraumherpes. Da muss ich ehrlich sagen.
Ja, schön.
Das ist, weißt du, was ich meine? Und das ist ganz grottenschlechte Kommunikation. Wir sind eine Demokratie. Da waren Leute echt in Ungarn jetzt unterdrückt. Wie gesagt, Meinungsfreiheit, Gewaltenteilung kaputt gegangen. Die Juristerei hat gelitten. Wahnsinn, Wahnsinn. Und da werden jetzt auch gerade Orbán-Verbündete aus wichtigen Positionen schon entfernt. Also da geht schon die Post ab. Aber können wir bei uns nicht vielleicht wieder bei den Leuten sein? Ich greife das gerne auf, was du sagtest. Wer spricht denn mit den Leuten? Und wenn jetzt einer von der Regierung sagt, ja, ich mache jede Woche meine Sprechstunde in meinem Wahlkreis, das ist für mich ein Placebo.
Ja, es ist ein Placebo, aber es kann auch theoretisch ein Anfang sein. Ne? Also ich würde ganz gerne jetzt, wenn wir, natürlich möchte ich auch über Ungarn noch ein paar Sätze sagen und auch bei der Rezeption von Ungarn, aber wenn wir gerade bei der Bundespolitik waren und namentlich eben bei der CDU waren, möchte auch gleich über die SPD noch was sagen. Die CDU, du hast jetzt den wirtschaftspolitischen Flügel kommunikativ angesprochen, was da an Aktion läuft und wie Unternehmertum vergrätzt wird letztendlich. Es gibt auf der anderen Seite natürlich die ursprüngliche Verankerung dieser Partei eben auch bei CDA, bei den christlich-demokratischen Arbeitnehmern und in der katholischen Morallehre, das C in dem Parteinamen. Und ich habe schon so den Eindruck, dass auch diese Klientel nicht mehr ausreichend bespielt wird von der Partei. Und gleichzeitig bei der SPD, dass man jetzt plötzlich Zeter und Mordio schreit, um Gottes Willen, die Gewerkschafter, die gehen alle zur AfD, ohne so wirklich profund zu untersuchen, warum machen die das denn? Sie machen es natürlich, weil ich als SPD denen nicht mehr das Angebot mache, was sie brauchen. So, und insofern, und diese Parteien, diese beiden Parteien regieren in unserem Land. Meine Güte, also.
Ja, gucken wir mal nach Ungarn. Da gab es ganz viele Menschen, die hat etwas bewegt. Die mochten das nicht mehr so, wie es gelaufen ist. Die wollten wieder freier sein. Die wollten wieder atmen können und haben sich von jemandem mitnehmen lassen, der das offensichtlich verkörpert oder der zumindest diese Vision davon gegeben hat, dass es anders kommen kann. Oder eben auch so Sätze wie, wir sind zurück in Europa. Ja, bei uns ist Europa nur noch negativ geframed und da jubeln die, wir sind zurück in Europa. Du siehst in Ungarn, was offensichtlich, zumindest bei 2/3 der Leute, für eine positive Energie entstehen kann, dieses Miteinander, wie wir manchmal gerne sagen, dieses Unterhaken. Bei uns sind wir in der Spalterei. So, hier wird nur noch gespalten, auch in der Koalition, aber da bin ich mittlerweile so stinkig, ich kann es dir gar nicht sagen.
Ich mache mit.
Nee, ich bin absolut richtig sauer. Ich bin so sauer, ich kann dir das überhaupt nicht sagen.
Die verspielen die letzten Chancen und mir ist Angst und Bange vor der nächsten Bundestagswahl.
Ja, nicht nur vor der. Und die.
Nicht nur vor der, ja.
Und jetzt auch, die haben sich in Ungarn wieder irgendwie zu einem Großteil erstmal gefunden. Aber das ist wie so ein Startschuss. Bei uns kriegt keiner einen Startschuss hin. Und du hast die Kirche angesprochen. Ja, aber interessant ist, nicht nur, weil die CDU ein C vorne hat. In Deutschland treten die Leute aus. Aber guck mal rund um uns herum. Da ist ein Zulauf in die Kirchen. In Südamerika haben die Kirchen einen Zulauf. In Europa auch. Die Kirche hat Zulauf. Was ist denn das? Auch da dürfen wir mal fragen. Wo ist die Gemeinsamkeit? Menschen wollen irgendwo dazugehören. Ist die Kommunikation in Deutschland von den Kirchen vielleicht mittlerweile so grottenschlecht? Ich hätte eine Idee, wie mit den gewissen Themen kommunikativ echt wie in so einem Totalschadenunfall umgegangen wurde, anstatt offen und ehrlich zu sein, vielleicht auch Kirchenleute einer Gerichtsbarkeit zu unterziehen.
Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, ja, ja.
Also jetzt überleg mal, die Leute sind in meiner Wahrnehmung auf der Suche. Die wollen Geborgenheit, die wollen Zugehörigkeit, die wollen ein bisschen aufgenommen sein. In Ungarn hat sich ein Volk zusammengeschlossen. In vielen anderen Ländern ist es auch die Kirche, die in Anlaufposition ist. Was ist denn bei uns? Warum gibt es bei uns nicht jemanden? Und jetzt sag nicht, das ist doch die AfD. Nee, das sind sie nämlich nicht. Das ist es nicht. Die AfD spielt nur mit Angst. Ey. Die spielt nur mit Angst. Aber warum ist bei uns keiner in der Lage, den Menschen da mal einen Ausblick zu geben? Das ärgert mich so. Und Ungarn, ey, diese Energie, diese Freude, ich glaube, ich muss mir das jeden Tag angucken, damit ich nicht in die Klapse gehe.
Ja, ja. Also daran kann man sich wirklich freuen. Und ja. Wenn wir wieder zurück in Ungarn sind, Klaus, ich möchte ein Thema wirklich nochmal ansprechen. Du hast gesagt, dieser Spruch eben vom neuen starken Mann von Peter Magyar, wir sind zurück in Europa. Und im Prinzip der Refrain auf den Straßen von Budapest, wunderbar. Kommunikativ, ich kann nur Bauklötze staunen, wie wenig Brüssel da draus macht. Kommunikativ wieder. Jetzt, ja? Jetzt habe ich habe Ungarn zurück am Tisch. Ich habe starke Tendenzen auf der Insel in UK, die wieder zurück wollen. Weil sie gemerkt haben, ökonomisch ist das nicht so gut, wenn wir solo fahren. Also der Re-Brexit. Und diese von der Leyen-Kommission macht Verwaltung, aber keine Kommunikation. Und du und ich wissen das natürlich. Europa ist eine einmalige, wundervolle Geschichte. Das hat die Welt noch nie gesehen, dass sich Länder, Völker, die sich 2000 Jahre lang die Köpfe eingeschlagen haben, an den Tisch kommen zusammen, eine gemeinsame Währung entwickeln, keine Grenzen mehr haben, großzügig, freizügig miteinander sind. Natürlich Dellen haben Griechenland beispielsweise, viele, viele andere. Und da werden natürlich noch viele andere mehr kommen. Aber die größere Story, den Menschen zu sagen, ich weiß natürlich als ehemaliger Journalist, wie viele Millionen die haben an Etat für Öffentlichkeitsarbeit, für Presse, für Journalismus letztendlich. Und die könnten jetzt kommunizieren mit vollem Stolz und sagen, wir machen in Europa unser eigenes Ding. Jetzt und gerade mit der Ungarn-Entscheidung noch einmal mehr. Wir spielen eine andere Rolle in der NATO. Wir spielen ökonomisch eine andere Rolle. Wir sind diejenigen, die Demokratie nicht drangeben. Höre ich alles nicht?
Ja, das hast du toll benannt. Und das macht mich auch stutzig. Weil Europa ist ja im Schlingerkurs, seitdem Amerika sagt, eigentlich nervt ihr uns eher ein bisschen, ja, als dass wir zusammengehören. Die Amis reden ja auch nicht mehr von wir oder so. Ja. Und dann wird immer postuliert, wir müssen als Europa geschlossen sein, wir müssen stärker sein. Ja, dann Starmer, Macron, Merz, pressewirksam im Zug in die Ukraine. Und tolle Bilder. Aber jetzt hast du eine Steilvorlage, wie du richtig sagst. Da hast du eine Erfolgsgeschichte, die nicht an der Tagesordnung ist in Ungarn.
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Ein Riesending. Und da jetzt den Geist rauszufiltern für alle anderen, wäre nur richtig, und vielleicht gar nicht so schwer. Natürlich kann man auch dabei overpacen, das ist aber nicht schlimm, weil wir overpacen die ganze Zeit in die negative Richtung, also können wir gerne mal ein Gegengewicht schaffen. Ich habe gehört, dass die Polen sich total freuen, dass das so gekommen ist. Ich habe das so gehört, ich hoffe, das stimmt, was ich sage. Also nutzen wir das, weil du merkst auf einmal, da sagt eine Giorgia Meloni in Richtung Trump, hör du mal auf, den Papst hier anzugehen.
Genau. Was
hast du für ein Problem? Ja. Ja. Hat er mir einen richtigen Einlauf gegeben? Also da rührt sich was. Also nutzt doch die Power auch von diesem dynamischen Menschen, den du hast, aber 2/3 des Volkes hinten dran, ja, ja, ist ja nicht 2/3 des Volkes, aber du weißt, was ich meine, von der Stimme her, um da jetzt mal auch in Europa, das finde ich super, was du sagst, so einen Aufbruch mal hinzubekommen. Weißt du, hier in Deutschland habe ich das Gefühl, es gibt nur eine einzige Chance, einen Aufbruch hinzubekommen. Das ist, wenn wir jetzt Weltmeister im Fußball werden. So beschissen, wenn das Letzte ist, was wir zustande kriegen in einer politisch-wirtschaftlich schwierigen Lage, dann ist das Armutszeugnis schlechthin. Ich meine, ich mache das gerne mit, ja, keine Frage. Wenn das der letzte Strohhalm ist, dann ist das eine Bankrotterklärung.
Ganz bitter, fühlt sich das an. Ganz bitter, ganz bitter auf jeden Fall. Apropos, haben wir eine Chance in Amerika?
Ich bin da, nein, also auf den Titel, das sehe ich nicht. Mhm. Ich leider nicht. Ich habe das gut gefunden, wie die so ein bisschen jetzt auftreten, aber ich sehe es gerade aufgrund des Leistungsvergleichs, sehe ich es nicht.
Mhm. Ich finde die schon toll, das Team jetzt wieder, aber gut, also man muss mal gucken, wie es im internationalen Vergleich, man hat natürlich Schwergewichte, Spanien, Frankreich, Argentinien, Brasilien und da muss das man sich gucken. Ne?
Ganz viele Mannschaften, übrigens kommunikativ könnte ich zu unserem Bundestrainer auch viel sagen. Da kommen wir
mal, da können wir eine andere Episode machen.
Da müssen wir definitiv eine andere Folge machen und Freunde werden wir dann auch nicht mehr. Aber das ist was anderes.
Dein Befund ist natürlich vollkommen richtig zu sagen. Boah, wenn das der Strohhalm ist und wir eigentlich nur Aufbruch generieren können, wenn da was funzt, wenn es da funktioniert irgendwie, das ist schon wirklich sehr bitter.
Auch noch was. Jeder weiß, dass unsere Regierung ein Zweckbündnis ist. Der Klingbeil hat offensichtlich geil verhandelt beim Koalitionsvertrag. Merz anscheinend nicht so, aus Sicht der Union zumindest. Und ich sage so, wie ich es empfinde, wirklich, die Union ist die bessere SPD geworden, aber das war bei Merkel ja schon so. Also das ist jetzt nicht mein Ding, aber es ist okay. Jetzt war dieser Zwist mit Klingbeil und der Wirtschaftsministerin und beide, Klingbeil lädt sie ein, sie geht nicht hin, macht eine PK und haut ihm links und rechts ihre Meinung um die Ohren. Es gibt viele, die sprechen von Respektlosigkeit, aber viele teilen ihre Meinung inhaltlich. Egal, lassen wir so stehen. Gucke ich eine Talkshow, Markus Lanz, ich weiß, du guckst es nicht, aber ich dachte, komm, das Thema wird da sein. Und das Thema war da. Und da saß ein CDU-Vertreter, ich komme leider nicht auf den Namen, Müller mit Nachnamen, der ist auch im Koalitionsausschuss. Und der Lanz hat ihn gegrillt und hat gesagt, wie kann das sein, auf offener Bühne, der Vizekanzler lädt ein, sie macht eine PK und haut ihm das. Was ist das für ein Bild? Und wollte das skandalisieren. Der CDU-Mensch hat darum laviert, ja, der Kanzler hat Führung gezeigt, wir haben doch ein Ergebnis. Und keiner hat es ihm geglaubt. Der Lanz ist fast ohnmächtig geworden, hat gesagt, das glaubt ihnen doch keiner, was sie erzählen. Da war noch irgendeine Reporterin von der Taz, die hat natürlich auch Spaß an dem Grillen gehabt. So. Und ich habe mich gefragt, warum sagt der nicht einfach, das ist SPD, das ist CDU. Wir haben Unterschiede, wir müssen aber. Und da scheppert es zwischendrin. Wir sind nämlich nicht alle gut Freund, aber wir kämpfen. Ob das immer glücklich ist auf offener Bühne, egal. Aber das ist gerade, was ist. Wir reiben und kämpfen um jeden Zentimeter, dass es vorangeht. Warum sagt das nicht einer?
Normalste von der Welt, ja. Ja, absolut.
Anstattdessen muss ich mir so ein Meandrieren.
Ja, ja.
Muss ich mir angucken und dachte dann an dich und siehst du, Andreas liegt schon im Bett und holt sich seinen Schlaf und ich gucke mir den Quatsch an und gucke mir das mehr anderen an. Und ich habe echt diese Hoffnung, dass durch dieses Signal aus Ungarn, dass da auch hier was passiert, aber du hast es getroffen, auf den Punkt getroffen. Wenn das hier kommunikativ nicht genutzt wird, europäisch, aber auch in Deutschland, dann verpufft das.
Ja,
genau. Das ist fahrlässig.
Und das ist fahrlässig und das ist ein vergebener Elfer.
Mindestens.
Oder 20 Elfer,
ja, genau.
Wenn das gemacht wird.
Ich bin der Meinung, Markus Lanz, Maybrit Illner, Sandra Maischberger, Karin Mioska, die müssen uns beide einladen.
Ja, können sie machen. Würden wir hingehen? Du schon.
Ich würde hingehen und danach würde ich nie wieder eingeladen werden.
Ja, das stimmt. Ich würde auch nicht eingeladen werden, zweimal. Insofern, aber warum nicht einmal und es zelebrieren, ist auch nicht schlecht.
Nein, ich würde das gerne mal machen, weil ich bin natürlich da schon immer sehr offensiv und bilde mir meine Meinung und bewerte da auch. Ich gebe das gerne zu.
Ja, ist ja richtig so.
Und wenn du da auf dem heißen Stuhl sitzt, ist es sicherlich nochmal anders. Aber ich würde es sofort machen. Natürlich würde Markus Lanz mich dann Detailfragen und Kennzahlen abfragen und dann wird es eng, weil ich mich nicht hat briefen lassen, weil ich aber einfach hoffentlich Menschenverstand habe, ein Judiz habe und ich völlig bekloppt bin und deshalb sagen kann, was ich denke. Und ich glaube, ich wäre damit nicht allein. Aber das ist ein anderes Spielfeld, das gilt für dich natürlich genauso. Ich merke das so, während wir sprechen, diese Initialzündung in Ungarn und was du angesprochen hast, dass das nicht genutzt wird, das wühlt mich ja brutal auf.
Ja, mich wirklich. Auch, mich auch. Deshalb habe ich es auch angesprochen. Ne? Ja, auf super, jeden Fall. Ja. Klaus, wir hatten ganz am Anfang deine persönliche Beziehung und mit Sicherheit auch noch größere emotionale Reaktion auf das Geschehen in Ungarn beschrieben, kurz wegen der familiären Anbindung. Deshalb gestatte mir die Frage, wirst du in absehbarer Zeit mal nach Ungarn reisen?
Das ist eine tolle Frage. Ich merke, dass das schon in mir arbeitet. Interessanterweise war das mit Ungarn immer so ein bisschen ambivalent bei mir. Klar, enge Beziehung zu meiner Oma, auch zum Grigor Csóti, den wir immer nur Gerö genannt haben. Mit dem habe ich so viel Zeit verbracht. Mit dem habe ich als kleiner Kerl so viel Zeit verbracht. Der war eine Zeit lang Priester in Alken an der Mosel. Da bin ich mit ihm immer in die Kirche. Er wohnte im Pfarrhaus natürlich mit meiner Oma. Und wir waren, meine Schwester und ich, wie oft da. Und das war ein Kinderparadies. Und ich war dann mit ihm in der Pfarrei und in der Kirche. Und er hat mir die wildesten Geschichten erzählt. Das war unfassbar. Ich hatte da so einen Bezug schon, muss ich wirklich sagen. Als wir irgendwann mal in Budapest waren, meine Eltern, meine Schwester und ich, da ist schon ganz viel passiert. Da merkst du, da ist irgendwas. Ich kann das nicht so richtig rational erklären, aber da ist natürlich was. Ich habe auch ein bisschen gelesen dann und dann wurde auch ein bisschen geforscht. Aber trotzdem war es natürlich so, dass meine Mutter dann schon natürlich in Deutschland groß geworden ist. Deshalb war das ein bisschen schwieriger. Es gab dann irgendwann Kontakt zu ihrem leiblichen Vater, das war dann auch recht spannend. Aber auch mein Onkel, der Lotzi Gilani, mit dem hatte ich dann auch noch mal ganz viel zu tun. Er war auch mein Patenonkel. Und das war dann auch spannend, weil bei ihm dieses Ungarische, da war auch so ein bisschen Stolz immer mit drin. Das schwang immer mit. Das heißt, da ist was. Aber das ist eher emotional. Ich kann es ein bisschen emotional diffus. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich das Thema Ungarn und eine Reise dorthin angehe. Ja, ich bin mir da sehr sicher, in welcher Konstellation auch immer. Aber ich halte das für, ich glaube, das muss sein.
Nimm ich mal mit, ich kenne das Land noch gar nicht. Ja, total, ja, ich finde es total spannend. Ja,
also. Das ist ja noch besser.
Sofort dabei, also, großartig.
Also das sind tolle Leute. Ich war, glaube ich, 11, 12, als wir in Budapest waren. Da sitzen wir da, wir vier ohne Sorges. Ja, meine Eltern, meine Schwester und ich sitzen in so einem Restaurant und haben toll ungarisch gegessen. Meine Mutter hat ja auch immer ungarisch gekocht. Da gab es ja immer deftig. Und damals war ich kein Veganer. Da hätte die mich auch rausgeschmissen. Ja. Da gab es immer deftig und gewürzt und Paprika und Wahnsinn. Und wir saßen, haben toll gegessen. Und in diesem Restaurant saß ein junges Paar. Die waren offensichtlich frisch verliebt. Und die fingen an, sich anzusingen. Und da kam natürlich noch, Achtung, so ein Klischee, noch so ein Geigenspieler, ja. Und die haben sich angeschmachtet und gesungen. Das war so schön. Ich dachte natürlich, ich habe das damals gar nicht ganz verstanden. Und mein Vater fand das auch so toll. Und der hat den beiden dann eine Runde Wein spendiert. Das führte dazu, dass im nächsten Moment an unserem Tisch eine Ladung ankam. Und jetzt sagten meine Eltern, ja, wir dürfen ja nicht unhöflich sein, wir müssen das ja trinken. Aber dann hatten die, glaube ich, auch schon einen auf der Mütze. Ja? Und dann haben die weiter gesungen, dann ging das in dem ganzen Lokal, dann gab es, glaube ich, noch Sekt und dann ging das hin. Wie gesagt, ich war 11, 12 und ich habe dann gesagt, ich kann euch ja mal helfen, ich trinke auch mal einen Schluck. Ja? Du weißt, ich trinke ja gar keinen Alkohol. Ich glaube, mit 14 habe ich das letzte Bier mal probiert, aber da habe ich dann auch genippt, was dazu führte, dass ich nachher im Hotelzimmer war und gedacht habe, ich bin auf dem Karussell.
Das hat sich alles gedreht, genau.
Ja, ja. Ich war fix und fertig.
Großartig.
Nicht, dass jetzt noch das Jugendamt eingeschaltet wird. Aber ich habe dann nur meinem Vater gesagt, ich glaube, das ist die alkoholische Gärung. Und dann war ich weg. Aber ich weiß nur noch, dass diese Situation in diesem Restaurant, das war unfassbar. Da wurde gesungen, zusammen gefeiert. Und das war auch so eine wahnsinnige Stimmung. Ich konnte das aber als kleiner Kerl gar nicht fassen. Aber irgendwie, meine ich, in den Berichten habe ich das jetzt ohne den Alkohol, habe ich das da auch wahrgenommen, diese Freude vielleicht.
Ja, und jetzt wird wieder gesungen und gefeiert in Ungarn, in Budapest und an anderen Orten im Land. Und ich glaube, wir beide haben jetzt rausgearbeitet, dass wir in Deutschland und in Europa, in Brüssel diesen Schwung verdammt nochmal aufnehmen sollten und müssten. Und natürlich wünschen wir den Ungarn alles erdenklich Gute auf ihrer Reise zurück nach Europa. Fantastisch.
Total. Aber jetzt können wir nochmal einen Schritt machen, hier auch für unser Land. Die Ungarn hätten das nicht geschafft, wenn nicht ganz viele gesagt hätten, wir wollen das ändern. Und das ist eine Entscheidung, die jeder trifft, spätestens wenn er sein Kreuz macht. Und das gilt doch hier für uns genauso. Jeder, wie wir es gerne immer wieder sagen, muss bei sich anfangen. Und ich habe jeden Morgen die Entscheidung zu sagen, ich bin hier ein Opfer und alle sind schuld und ich bin eine arme Sau, Entschuldigung. Oder ich gehe das proaktiv an. Und wenn man Gleichgesinnte findet und sagt, wir wollen nicht mehr, dass alles schlecht geredet wird, wir wollen nicht, dass die falschen Leute eine Stimme kriegen, wir wollen, dass wir in eine bessere Zukunft gehen, wir wollen für unsere Kinder was bewegen und was auch immer, dann ist das eine Entscheidung, die jeder trifft. Wenn es aber viele sind, ist es eine Bewegung wieder. Und das ist gar nicht so schwer. Wenn die Leute aufhören würden, nur noch wütend zu sein und wenn sie aufhören würden, wie du richtig gesagt hast, sich über jeden Mist zu empören, sondern einfach anpacken, den Mensch daneben unterstützen und gemeinsam marschieren. Wäre eine schöne Sache. Aber die Entscheidung trifft jeder erstmal alleine. Und das haben die Ungarn auch gemacht. Und dann wird da so eine Wucht entstehen. Tolles Bild dafür.
Tolles Bild, eindrucksvolle Entwicklungen, die da stattgefunden haben. Also wir hoffen jetzt an der Stelle, dass unsere Hörerinnen und Hörer da ein bisschen auch was von dem Drive mitkriegen und sich entscheiden, was zu machen und zu kommunizieren einfach.
Das ja, und vielleicht einfach diese Geschichte jetzt von Ungarn noch ein bisschen mehr aufzunehmen, vielleicht hier und da mal was zu lesen, sich noch mehr Bilder anzuschauen und darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, ob darüber so viel gesprochen wird. Ich würde es mir wünschen. Wir beide, wahrscheinlich stehen wir jetzt unter dem Verdacht, dass wir heute Morgen unsere Medikation vertauscht haben. Aber ich finde, dass die Euphorie, die wir hier verströmt haben, die null gespielt ist, sondern eher noch versuchsweise etwas gedämpft ist, damit wir
absolut
nicht eskalieren, dass das hoffentlich den einen oder anderen auch ans Denken bringt, vielleicht auch so als Impuls rüberkommt. Das würde ich mir wünschen. Und dann ist Ungarn vielleicht im Moment einfach mal ein Sinnbild dafür, was geht, wenn du dich entscheidest, es anders anzugehen, proaktiv zu sein, eine Haltung hast. Und das ist da nicht einfach gewesen bei dem Orbán-Regime. Das ist nicht leicht. Da sind wir hier immer noch komfortabel unterwegs. Ja, ich würde das gerne wirklich so als Sinnbild nehmen. Und das können sich viele vielleicht mal durch den Kopf gehen lassen und dann direkt morgen einen Unterschied machen. Das wäre nicht schlecht.
Sprich mit mir. Infos gibt es bei ohnesorgekommunizieren.de, bei podcom.de. Wir freuen uns super über Kommentare bei Spotify oder einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Und an die beiden Internetadressen könnt ihr natürlich auch Themenanregungen uns schicken. Wir nehmen da gerne auch was auf. Und Feedback ist jederzeit super willkommen. Was machen wir nächstes Mal? Einen Satz?
Ich weiß nicht, was wir machen, weil hier, das war jetzt auch sehr spontan.
Absolut.
Sonntag waren wir, eigentlich Sonntagabend, Montag früh waren wir erst klar. Und ich möchte an der Stelle echt sagen, Andreas, vielen Dank, weil du hast gesagt, komm, wir machen Ungarn. Und jetzt unser Gespräch, das hat so viel mit mir gemacht. Ich habe Gänsehaut, ob du es glaubst oder nicht.
Wunderbar.
Da kamen jetzt zum Erzählen so viele Bilder hoch, auch wegen meiner Mutter, meiner Oma, dem Gerl. Das ist unfassbar. Wir müssen gar nicht so einen Plan haben, weil uns fällt sowieso immer ein Thema ein. Also
logisch, das ist ohnehin gar keine Frage.
Aber vielen, vielen Dank, dass du das so forciert hast. Das ist wirklich großartig heute.
Ja. Habe ich. Hut ab vor den Menschen. Wirklich Hut ab.
Hut ab. Das ist Haltung, das ist Mut, das ist Rückgrat. Und das würde vielen bei uns auch gut tun.
Danke dir, Klaus.
Köszönöm szépen.